Ich fühle mich auf Augenhöhe. Also ich habe das Gefühl, wir sind als Paar auf Augenhöhe. Wir wissen beide, wie es ist im Job. Wir wissen beide, wie es ist, wenn man den Kaffee mal warm geniessen kann und wenn man ihn dann trinken kann, wenn man ihn will. Dass man im Job durchaus wirklich wieder so ein bisschen Selbstbestimmung erlebt. Wir wissen aber auch beide, wie es ist, wenn man eben einen Tag daheim mit den Kindern hat und man einfach am Abend manchmal total fix und fertig ist, weil man einfach so viele kontroverse Gefühle hat erlebt und es einfach auch streng ist. Und ich finde das mega wertvoll, dass wir wirklich wissen, von was dass wir reden, dass wir auch beide uns Sorgen machen, wenn irgendetwas mal nicht so läuft, wie es sollte, vielleicht mit den Kindern. Dass wir beide am Abend vielleicht mal googeln, ob es dann jetzt einen Erziehungsratgeber oder ein Jesper Juhl uns ratet bei dieser und dieser Situation. Dass wir wie beide eine Gesprächsgrundlage haben, oder?
Gemäss Umfragen und Studien wünschen sich in der Schweiz über 90% der Eltern ein Teilzeitpensum. Also sozusagen alle möchten sowohl am Beruf als auch der Familie gerecht werden und dafür das beste Gleichgewicht zwischen Job und Kinderbetreuung finden. Dank einem Teilzeitpensum erhoffen sich beide Eltern Teil mehr Zeit für Kind und für den Haushalt. Außerdem möchten die Eltern heute mehr Zeit für Hobbys und Freizeit haben. Ihnen ist eine gesunde Work-Life-Balance besonders wichtig. Der Wunsch realisieren aber nur etwa 2/3 der Eltern. Weil Familie und Beruf zu vereinbaren ist immer nur recht schwierig. Die meisten haben Angst oder Bedenken, dass sie mit einem Teilzeitpensum finanzielle Einbußen haben und auch Schwierigkeiten bei der Karriereplanung auftauchen könnten. Ich unterhalte mich heute mit Andrea Huber, die zusammen mit ihrem Partner ein 50-50-Familienmodell lebt. Schön, dass Sie da sind und zuhören. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von den Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund ums Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Andrea Huber. Andrea ist ursprünglich Psychologin, arbeitet heute als HR-Beraterin und lebt mit ihrer Familie in Zürich. Andrea setzt sich dafür ein, dass die Familien in der Schweiz mehr Wertschätzung und Unterstützung bekommen. Sie findet, Frauen und Männer in der Familiengründungsphase brauchen Möglichkeiten, um die Familie und den Beruf zu vereinbaren. Die Andrea findet auch, dass wir dafür die Politik, die Wirtschaft und die Menschen dazu bewegen sollten, neue Wege zu gehen und konventionelle Denkmuster zu durchbrechen. Hallo und herzlich willkommen, Andrea.
Danke vielmals und hallo zusammen.
Seit 5 Jahren hast du ja deine eigene Familie. Dein Start ins Familienleben war, wie du selber sagst, chaotisch gewesen. Du hast nämlich deinen Partner noch gar nicht so lange gekannt, wo du unplant schwanger geworden bist. Mittlerweile hast du 2 Kinder. Das ältere ist 4 und das jüngere 1,5. So wie alle Familien lebst auch du mit deinem Partner und deinen Kind einen bewegten und chaotischen Familienalltag, wie wir ihn alle kennen. Zusammen mit deinem Partner hast du entschieden, dass ihr euch die ganze Arbeit teilt. Trotz einiger Herausforderungen sind ihr beide ziemlich froh, dass ihr euch für so ein 50-50 Teilzeitmodell entschieden habt. Andrea, wenn wir zum Einstieg zuerst einmal kurz zurückschauen, wie deine Familiengeschichte vor ein paar Jahren angefangen hat. Das Ganze hat sich ja damals alles ziemlich rasant entwickelt, oder?
Ja, genau. Und es ist lustig, dass wir gerade heute zusammen reden, weil wir haben... Also mein Partner und ich haben uns vor genau 6 Jahren nämlich getroffen. Im Zürcher Ausgang damals, beide Ü35 und Single unterwegs. Und haben dann ziemlich schnell festgestellt, doch, das passt. Und wir können uns das gut zusammen vorstellen. Und haben dann so die erste Verliebtheitszeit zusammen verbracht, haben einen VW-Bus gekauft, sind total viel unterwegs gewesen mit dem. Und dann sind wir im Juni 2016 nachher zusammen in die Ferien mit dem VW-Bus und ich bin heimgekommen mit einem positiven Schwangerschaftstest nach 6 Monaten, wo wir uns kennt haben. Also sehr, es ist sehr schnell gegangen, sehr unerwartet. Wir haben das Familienthema vorher schon besprochen. Wir haben beide gewusst, wir können uns das Kind vorstellen. Aber natürlich nicht so schnell. Und mit dem haben wir nicht gerechnet. Und es hat uns nachher auch recht überrumpelt.
Ja, das glaube ich. Habt denn ihr gerade am Anfang, als ihr den Test gesehen habt, so erste Gedanken gehabt? So, weißt du, so ein bisschen im Sinn, erste Bedenken?
Ja, sehr. Also ich habe den alleine gemacht. Ich habe dann noch in einer Wege gewohnt, im Zürcher Kreis 4. Also wirklich so richtig, so richtig Single unterwegs. Und habe den Test dort gemacht für mich und habe das Strichli gesehen, respektive die zwei. Und habe gedacht, oh mein Gott. Also ich habe wirklich so gedacht, ja, mir sind ganz viele Gedanken durch den Kopf und ganz viel Gefühl. Also da war mal der Schock gewesen, aber auch Faszination, Freude, aber wirklich nachher gerade so, ja, also was macht jetzt er damit? Und also wir sind nur so kurz zusammen, wie wissen wir jetzt, also ja, funktioniert das, wollen wir das überhaupt? Das waren alles so Blitzgedanken gewesen in dem Moment, aber das hat sich alles wirklich so sehr überschlagen halt. Also es war wirklich so ein bisschen, auch von dem Gefühl her, sehr eine Achterbahnfahrt gewesen.
Mhm. Du sagst eben, du hast dich auch gefragt, wie dein Partner darauf reagiert. Kannst du da vielleicht ein bisschen hinter Kulissen uns schauen lassen, wie das erfolgt ist?
Ja, ich bin dann gerade ziemlich schnurstracks zu ihm hey nachher. Mit dem Test und habe ihm dann ja, wie hergelegt und gesagt, ja, schau, ja, das ist jetzt so, oder ich bin schwanger. Und er ist dann auch so, also hat sich ein bisschen ähnlich reagiert wie ich, im Sinn von, er hat sich auch gefreut und gleichzeitig aber natürlich sehr geschockt und einfach im ersten Moment sehr überfordert. Und ich weiss noch, wir sind beide auf dem Sofa gesessen und haben beide gebrüllt. Also wirklich sind beide mit Tränen runtergelaufen. Weil wir einfach überfordert waren mit den vielen Gefühlen in diesem Moment. Und ja, weil man sie ja überhaupt nicht einordnen kann, auch zuerst.
Mhm. Ja, das ist natürlich sehr nachvollziehbar. Also ich sage, auch in einer normalen Geschichte, die vielleicht jetzt ein bisschen länger angedauert hätte, sind das natürlich wahnsinnig viele Gefühle, die zusammenkommen und viele Gedanken. Sind es dann in erster Linie so organisatorische Sachen gewesen, wie eben WG und so weiter, Wohnung, Job, oder habt ihr euch auch einfach ganz generell Gedanken gemacht zur Zukunft, zur Sicherheit, vielleicht auch finanziell? Kannst du ein bisschen eine Ordnung reinbringen in die Gedanken, die gekommen sind?
Ja, also zuerst, ich glaube, als allererstes, ich glaube, das, was du vorhin aufgezählt hast, ist erst nachher gekommen. Zuerst ist es für uns überhaupt mal darum gegangen, ja, wollen wir das überhaupt? Also, wir sind erst 6 Monate zusammen, wir kennen uns ja noch überhaupt nicht, wenn du so willst. Also, wir haben so die erste Verliebtheitszeit gehabt, wo ja sowieso alles sehr rosarot gefärbt ist und ja, man noch nicht mal einen Konflikt vielleicht ausgetragen hat, also wir haben noch nicht bis dann. Und wir haben nachher das so gelöst, dass wir gesagt haben, jeder von uns verbringt jetzt mal ein Wochenende allein für sich und überlegt sich mal, was er jetzt mit dem macht. Also im Sinne von, jeder muss einen Entscheid für sich fällen, unabhängig voneinander oder vom anderen. Ja, ob man, also ganz konkret, ob man das will, also ob wir jetzt das Kind wollen, wenn ja, halt auch wie. Und das haben wir nachher auch gemacht. Also vor allem ich als Frau, oder ich habe eine andere Ausgangslage dort noch als er. Und mir ist es einfach wichtig gewesen, dass ich mich in dem Moment, wenn ich mich für ein Kind entscheide, das auch unabhängig von ihm mache, weil eben, wir sind dann 6 Monate zusammen gewesen, ich habe überhaupt nicht gewusst, ob das passt, ich habe überhaupt nicht gewusst, ob wir in einem Jahr nicht plötzlich finden, du, also es passt vielleicht doch nicht so gut, und das hätte ja können sein. Und er genauso, und darum ist es mir wichtig gewesen, dass wir beide am Schluss, wenn wir Ja sagen, können Ja sagen, mit dem Wissen darum, vielleicht klappt es in unserer Beziehung nicht, aber wir committen uns für die Verantwortung in dem Moment, wo wir auf uns nehmen, wenn wir Ja sagen zu dem Kind. Also, dass wir die auch zusammen tragen, auch wenn es vielleicht nicht mehr funktioniert als Paar. Das war so ein bisschen das Erste gewesen, wo wir uns überlegt haben. Und nachher sind wir zurückgekommen nach dem Wochenende, haben uns dann getroffen. Und es war für uns beide klar gewesen, dass wir das wollen, dass wir es zusammen machen wollen. Also, dass wir uns zusammen auf, ja, ich sage jetzt mal, auf das Abenteuer einlassen. Und dann, nachher sind eigentlich all die Fragen gekommen, mit, ja, Wohnung, oder? Wie machen wir das? Also, wir haben nicht zusammen gewohnt. Er hat eine 3-Zimmer-Wohnung gehabt. Ich habe in meinen Wegen gewohnt. Wollen wir überhaupt zusammenziehen? Oder gibt es irgendeine andere Option? Finanzen sind natürlich nachher auch ins Spiel gekommen, irgendwann, also im Sinne von, hey, wir haben beide jetzt keine finanziellen Sicherheiten hinterlegt, weil wir halt beide sehr leichtlebig unterwegs waren, vorher auf investierte Ausbildungen und so. Und ich glaube, diese Fragen sind nachher so wie im zweiten Schritt gekommen, wo wir wirklich uns dafür committed haben, dass wir das wollen und dass wir das zusammen wollen tragen. Und dann ist so die Frage gekommen, wie lösen wir es, wie organisieren wir es, wie gehen wir mit dem um, was da ist.
Ja, es ist sehr spannend, wenn ihr das gelöst habt, eben auch mit dem Einzelweekend, wie eine separate Auszeit, die ihr euch genommen habt, um euch im Einzelnen eben auch klar zu werden, auf was für einer Basis wollt ihr das aufbauen. Weil ich habe als nächste Frage mir überlegt, ja, was sind denn eigentlich die gemeinsamen Werte und was ist von Anfang an klar gewesen? Und wenn man einander natürlich nicht lange kennt, ist es ja schwierig, das überhaupt herauszufinden. Man muss es ja zuerst einmal für sich selber definieren. Und was ist dann eben nach dem, quasi nach dieser Auszeit, sind wir zusammengekommen, was ist dann eigentlich wie von Anfang an klar gewesen, eben auch in Bezug auf Werte? Was hat euch vielleicht auch selber geprägt aus der eigenen Kindheit im Hinblick auf eine Familiengründung? Was für Prioritäten habt ihr wollen setzen? Rollenverteilung ist da ein bisschen das Thema? Fremdbetreuung, ja, nein? Was ist so ein bisschen zusammengekommen dann?
Ja, das ist wirklich noch eine spannende Diskussion gewesen. Also wir haben wirklich, das ist jetzt total unromantisch, aber wir haben es wirklich so gemacht, dass wir sie einfach zusammengehockt und haben so gesagt, hey, sag mal, also wie stellst du dir denn das Muttersein oder das Vatersein überhaupt vor? Also wie siehst du dich als Mutter oder wie siehst du dich als Vater? Und dort sind natürlich schon Sachen reingekommen von, eben von eigener Prägung, also jetzt zum Beispiel bei mir, und das ist auch noch lustig, dass wir uns eigentlich gefunden haben, mein Partner und ich, weil er kommt eigentlich aus einer sehr konventionellen Familie. Also Mami lang daheim, der Papi 100% gearbeitet, und so ein bisschen das, sag ich jetzt mal, herkömmliche Frauen-Mannen-Bild sehr stark gelebt worden ist. Und ich komme aus einer so ein bisschen, sag ich jetzt mal, unkonventionelleren Familie im Sinne von Scheidungskind, dann Mutter, die 100% gearbeitet hat und sich im Zivilschutz engagiert hat, also ein bisschen Patchwork-Family nachher. Also so total anders geprägt und gleich haben wir wie beide schnell gesagt, ja, uns ist wichtig, dass wir ein egalitäres Rollenverständnis ist den Kindern können weitergeben. Ich drücke es jetzt extra ein bisschen so aus, also uns ist es wieder umgegangen, dass er auch ganz stark das Anliegen hatte. Er hat das so formuliert, dass er gesagt hat, ja, er hat von den Heimen mitbekommen, dabei ist das immer schon so ein bisschen komisch, er hat sich das immer oder hat es immer ein bisschen komisch gefunden, dass so seine Mutter wie sich um den Haushalt gekümmert hat und der Vater einfach am Arbeiten war. Und eigentlich aber mit ihm als Kind gar nicht so viel zu tun hatte. Und er hat gesagt, ihm sei das total wichtig, wenn er eigene Kinder hat, dass er als Vater präsent ist und so ein bisschen die gleiche Verantwortung übernimmt wie die Frau. Und ja, spannend, weil ich habe das genau so gesehen oder bin halt auch so geprägt worden von den Heimen, dass das möglich ist. Und ich habe von Anfang an gewusst, mir ist auch mein Job total wichtig und ich möchte auch nicht aufgeben und ich möchte aber auch, dass meine Kinder eben wie das mitbekommen, dass ein Mann genauso viel Verantwortung kann übernehmen wie eine Frau oder dass eine Frau genau auch im Berufsleben kann integriert bleiben und das auch, ja, vielleicht auch wett wie ein Mann. Also so, dass wie beide können alles, so in dem Sinn. Das ist für uns beide, sind für uns beide ganz wichtige Werte gewesen, wo von Anfang an eigentlich klar war, dass wir die so leben wollen.
Das klingt jetzt sehr harmonisch. Also, ja, es klingt, ihr seid relativ rasch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Gibt es aber auch vielleicht Fragen oder Themen, wo ihr euch zumindest am Anfang nicht einig gewesen seid?
Ja, ich muss sagen, wir haben dort durch recht Glück gehabt. Ich glaube, wir sind uns in vielen Sachen sehr einig gewesen. Es hätte anders sein können, oder? Wir haben es so kurz gekannt. Also, das hat total anders rauskommen können. Und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass wir uns eigentlich sehr auf vielen Themen gefunden haben. Das ist heute jetzt, wo die Kinder da sind, ein bisschen anders manchmal. Aber dann haben wir uns wirklich recht schnell, sind wir uns sehr einig gewesen. Ein Thema, das zum Beispiel wo wir haben müssen diskutieren, ist Fremdbetreuung. Da war zum Beispiel lustigerweise er da gewesen, der so wenig wie möglich wollte. Und ich die sich mehr hätte vorstellen können. Und dort haben wir wirklich so ein bisschen nachher einen Kompromiss finden, was passt für beide, was stimmt am Schluss für beide. So, dass niemand das Gefühl hat, ja, er wird jetzt, er muss irgendetwas machen, was ihm nachher nicht, was auch nicht stimmt. Und dazu muss man natürlich auch sagen, so Sachen haben wir wie vorher diskutiert, oder? Bevor wir das Kind hatten. Und meistens weiss man ja noch überhaupt nicht, wie sich's dann anfühlt. Aber mir ist zumindest wichtig gefunden, zum Vornherein schon mal so klären, ja, einfach eine Theorie, auch wie, also, Thema Fremdbetreuung ist zum Beispiel bei mir dann auch gekommen, ja, aber ich hätte gern vielleicht noch einen halben Tag pro Woche, einfach frei, so. Und das war zum Beispiel bei ihm nachher nicht so ein Bedürfnis gewesen. Und dann kommt man nachher wieder so auf Bedürfnisebene, wo wir nachher müssen aushandeln. Ja, was ist denn jetzt Priorität? Oder wie machen wir es denn jetzt eben, dass er, nicht das Gefühl hat, wir geben das Kind zu viel in die Fremdbetreuung und ich aber nicht das Gefühl habe, ja, mir wird jetzt wie etwas weggenommen, was ich gerne hätte oder was für mich wichtig ist. Und da haben auch schon Diskussionen stattgefunden.
Meine, letztendlich spielen bei dieser Frage Fremdbetreuung ja auch die finanziellen Aspekte eine Rolle. Fremdbetreuung ist ja auch mit Kosten verbunden und dann muss man dann auch wie abwägen, wie viel mag es auch verleiden, gerade wenn dann beide nicht mehr voll arbeiten wollen, wie jetzt in eurem Fall ja das ja auch entschieden worden ist. Bevor wir aber zu dieser Frage kommen, nehmt es mich Wunder, habt ihr ein Vorbild gehabt vielleicht oder Kollegen oder sonstige Familien, die ihr kennt habt, die ein ähnliches Familienmodell gewählt haben, wie ihr dann am Schluss, dass ihr euch dann wie verleiten lassen habt oder eben als Vorbild genommen habt? Oder wie sind denn ihr letztendlich darauf gekommen, dass ihr es eben halbieren, teilen?
Ja, eigentlich genau umgekehrt. Also wir haben keine Vorbilder gehabt. Also wir haben wirklich in unserem Umfeld und eben beide in 35, also wir haben viele Familien schon in unserem Umfeld gehabt und wir haben die meisten Familien, die sehr, sag jetzt mal, konventionell Drohungen verteilt haben und immer noch haben, im Sinne von, dass meistens der Mann Vollzeit oder hochprozentig arbeitet und sie Teilzeit oder gar nicht. Und wir haben das beide wie beobachtet von aussen und haben wie, ich kann vor allem für mich reden, für mich war es klar, ich will das nicht. Weil ich einfach gesehen habe, dass sich manchmal auch, ich sage gerade vor allem bei den Frauen, vielleicht ein kleiner Frust einfach über die Jahre auch ein bisschen auflässt, weil sie die Doppelbelastung haben, weil es vielleicht nicht das ist, was sie sich haben vorgestellt, was sie auch ein bisschen reingerutscht sind vielleicht. Und weil ich einfach auch gesehen habe, dass so das Einbundensein in den Job vom Mann einfach oft mit einem Opfer verbunden ist, auch von ihrer Seite. Also dass auch von ihrer Seite oft das nicht präsent sein daheim einfach ein Thema ist, was sich so über die Jahre irgendwie durchzieht. Und darum, also zu deiner Frage zurückkommen, haben wir nachher wie gefunden, wir möchten es eben anders machen. Wir möchten wirklich anders leben. Und ich muss dazu sagen, ich bin schon vorher als HR-Berater sehr stark mit diesem Thema konfrontiert gewesen, im Berufsleben gerade, oder? Wie kann man Frauen integrieren, besser wieder ins Berufsleben zurückholen? Und habe mich mit so einem Modell natürlich auf der theoretischen Ebene stark auseinandergesetzt und habe natürlich dann mir selber auch müssen fragen, ja, wie würde ich es denn wollen machen, wenn es denn bei mir so wäre?
Okay, sehr spannend. Also ihr habt natürlich eben ein Umfeld gehabt, wo ein bisschen voraus gewesen ist, Familiengründung schon erfolgt ist und habt anhand von diesen Beispielen genau das eben, wie gesagt, das wollen wir nicht, also habt ihr wie das umgekehrt. Jetzt, wie bist du genau vorgegangen? Du sagst, du bist selber HR-Beraterin gewesen, jetzt bist du aber wie auf der anderen Seite gewesen. Also du hast ja müssen zu deinem Arbeitgeber und nicht nur du, deinen Partner ja dann auch. Wie habt ihr den Schritt gemacht und was ist denn da auch die Reaktion gewesen bei beiden auf eine Teilzeit, also auf eine Pensumsreduktion hin?
Mhm. Ja, das war auch noch so eine Geschichte gewesen, wo haben wir, dort haben wir recht viele Hürden nachher auch müssen nehmen. Also ich bin dann, als ich schwanger geworden bin, hat es bei uns gerade eine Reorganisation gegeben, die ganze Abteilung ist neu organisiert worden und ja, ich bin wirklich in einem Umfeld, wo ich das nicht erwartet habe, eigentlich, dass das nachher so auf mich zu ist gekommen, wie ich es erfahren habe. Also ich habe dann so ein bisschen gemerkt, oder ich habe mich so gefühlt, dass Schwangere, du kommst ja nachher, du hast nachher andere Prioritäten, also dir ist nachher vielleicht der Job nicht mehr so wichtig und du bist ja nachher vielleicht nicht mehr so committed. Und ich habe das so ein bisschen gespürt, indem ich habe gemerkt, während dieser Reorganisation hat man wie so fast nicht mehr mit mir gerechnet. Also es ist so wie, man hat meine Position dann so ein bisschen anfangen, wie so ein bisschen, anfangen schon ein bisschen verteilen. Und dann ist es eigentlich darauf rausgelaufen, dass man mir nachher, nachdem ich habe kommuniziert, dass ich sicher nicht mehr 80% zurückkomme, also ich war 80% gewesen, sondern weniger prozentig, hat man mir dann eine Position vorgeschlagen, wo jetzt unter dem qualifiziert ist, was ich bis anhin gemacht habe und wo in die Reorganisation so gut hat reingepasst. Und ich bin dann ziemlich, also ich bin dann wirklich, es hat mich so getroffen und ich bin total schockiert gewesen. Und als Schwangere halt also ich bin dann so in einer sehr verletzlichen Phase gsi und habe mir einfach zu zweifeln, das Gefühl gehabt, ich habe irgendetwas falsch gemacht oder meinen Job nicht gut gemacht und so. Und bin dann nachher zu weiteren Vorgesetzten und sogar zum Leiter von dieser ganzen Abteilung und habe ein Gespräch gesucht und einfach versucht zu verstehen, was jetzt da die Motivation dahinter ist, dass es jetzt so mir angeboten wird und ich in meine angestammte Funktion mit dem reduzierten Pensum zurück kann. Und es hat sich dann wirklich herausgestellt, dass in dieser Reorganisation wie einfach so, dass es gerade so passt hat, weil man mit diesen 60% in meiner angestammten Funktion nicht so zurechtgekommen ist. Also es wäre ergäbiger gewesen, die 80% hätte man dann einfach wieder so behalten können und jemandem anderem geben, weil der eben oder die Person 80% hat ausgefüllt. Und ja, wir haben gemeinsam nach Lösungen gesucht. Also ich habe gesagt, ja doch, ich möchte unbedingt meine Funktion behalten und ich möchte sie gerne noch im 60%-Pensum ausüben. Und habe dann auch von mir aus einen Vorschlag gebracht, wie wir das machen können, wie wir die 20% sonst noch verteilen können. Und schlussendlich hat es nachher geklappt. Also ich habe dann das Call bekommen, quasi, dass ich die Funktion behalten kann. Und bei meinem Partner ist es auch ein bisschen erwartungsgemässer, sage ich jetzt mal, also eine Herausforderung gewesen. Seine Funktion haben sie deklariert als mindestens 90%. Also, er hat den Vorstoss gemacht. Er will gerne auf 70% reduzieren. Und dann jetzt geheißen, mindestens 90% müssen also sein in dieser Funktion. Und er hat zum Glück das nicht akzeptiert und hat gesagt, wir können ja da vielleicht, eine Lösung finden und hat dann tatsächlich auch Lösungsvorschläge gebracht, wie man sein Arbeitspäckchen könnte, neu gestalten oder wie man gewisse Prozesse verschlanken könnte. Und es hat dann tatsächlich nochmal 4 Vorstösse gebraucht, also wirklich eine recht aufwendige Sache mit vielen Gesprächen und auch Lösungsvorschlägen, bis dann seine 70% tatsächlich nachher auch akzeptiert und umgesetzt worden sind. Also beides, wir haben beide recht gekämpft um unsere niedrigen Prozent.
Genau. Und was ich auch daraus herausgehöre, ihr habt selber müssen vieles einbringen im Sinn von Lösungsansätzen und Ideen und vor allem eben auch kreative Ansätze, wo ihr vielleicht eigentlich erwartet hättet, dass der Arbeitgeber vielleicht die bringt. Also auch für Zuhörer oder die da mithören, es ist sicher nicht schlecht, wenn man sich natürlich auch selber schon Gedanken macht, auch wenn das vielleicht nicht wirklich nur die eigene Aufgabe ist, sondern natürlich ein Teil von der Aufgabe vom Arbeitgeber. Aber wenn man mit konkreten Lösungen kommen kann, hat man wahrscheinlich ein bisschen bessere Karte in der Hand, dass es dann auch durchkommt, oder?
Unbedingt. Mhm. Und sich auch nicht lassen, das ist mir noch wichtig in diesem Zusammenhang, oder? Sich auch nicht abspeisen, ich sage jetzt extra abspeisen, Anführungsschlusszeichen, von Argumenten, ja, das geht nicht, weil das haben wir noch nie gemacht, zum Beispiel. Also manchmal ist man als Arbeitgeber, sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, einfach auch recht schnell so Sachen abzwinken, weil es einfach auch aufwendig wäre, vielleicht für den ersten Moment dort eine neue Lösung zu suchen. Aber ich glaube, es lohnt sich ganz fest, und ich sage jetzt das extra ein bisschen für die Männer, dort dran zu bleiben und einfach auch ein bisschen darauf zu beharren, dass man dass man eine Teilzeitfunktion kann ausüben kann und dass man das, also dass das so ein Anliegen ist und etwas, was man wirklich kann und will machen.
Jetzt klingt das auch sehr schön und obwohl ihr gekämpft habt, habt ihr doch eure Lösungen können durchbringen. Jetzt ein bisschen die provokative Frage, was sind dann aber gleich ein bisschen Nachteile oder zumindest Herausforderungen von dem Modell, das ihr lebt? Also ich denke jetzt einmal in erster Linie ein bisschen auch Einkommenseinbussen, es gibt dann gleich wieder Versicherungsfragen, Risiken, die man vielleicht abdecken muss, Vorsorge. Also das ist jetzt sehr technisch, ist mir auch klar, aber was habt ihr diesbezüglich überlegt oder wo sind da vielleicht auch irgendwelche Kompromisse eingegangen oder Abstriche gemacht? Weil ja, Teilzeit ist halt einfach nicht Vollzeit und da verdient man halt nicht mehr gleich viel.
Genau. Also Einkommenseinbuss in dem Sinn ist relativ. Oder am Schluss haben wir ja gleich, also mit unseren 130-40% haben wir gleich eigentlich in Theorie, gell, hätten wir das gleiche Bruttoeinkommen wie ein Paar, wo er 100% schafft und sie 30% oder 40%. Jetzt in Praxis ist es ja meistens eben nachher nicht so, weil einfach in der Schweiz immer noch der Mann tendenziell mehr verdient. Und dazu kommt halt, dass jemand, der Vollzeit schafft, einfach die besseren Karrierechancen leider immer noch hat und dementsprechend auch tendenziell, gell, mehr verdient einfach. Als in einer Teilzeitfunktion. Und das sehen wir beide jetzt auch zum Beispiel dort, wo wir sind, mit den Prozenten, die wir haben. Es ist leider so, dass wir nicht viel, also karrieretechnisch im Moment nicht viel weiterkommen. Das heisst, die Einkommenseinbuss findet so ein bisschen auf dieser Ebene statt, oder? Dass wir gar nicht die Chance haben, jetzt gross Karriere zu machen. Die andere Frage ist, ob man das wetten, aber das ist eine andere Frage. Es geht mir darum, dass einfach auch lohntechnisch man gar nicht so viel weiterkommt, wenn man Teilzeit schafft, leider. Das ist nicht richtig von mir aus gesehen, aber das ist leider einfach im Moment noch, wie ganz vielen Unternehmen wird es so gelebt. Und von dem her ist das eigentlich auf der Ebene Einkommenseinbuss, ist das, was wir erleben. Und natürlich, ein Nachteil ist sicher auch, dass man einen Moment auf eine Karriere verzichtet. Also eben immer noch, so wie die Struktur im Moment sind, ist es so Sachen wie Shared Leadership, zum Beispiel, dass man sich eine Position teilt, zu zweiten und eine höherwertige, ist einfach immer noch nicht so verbreitet. Es kommt und das ist auf gutem Weg, finde ich, aber es ist einfach immer noch nicht so verbreitet, wie es eigentlich schön wäre. Und darum ja, glaube ich eben, dass man tendenziell in einer Teilzeitfunktion einfach weniger verdient und darum so einen Einkommenseinbuss hat. Zum Thema Vorsorge, ja, da gibt es auch wieder ein Pro und ein Contra, oder? Es ist klar, du hast das Einzu, also wenn man es jetzt Einzu anschaut, dann habe ich am Schluss weniger Vorsorge, die ich habe, also wenn ich Teilzeit arbeite, das ist klar. Handkehrum, jetzt gehe ich als Frau, oder? Wenn ich würde gar nicht arbeiten oder zu einem ganz kleinen Teil arbeiten, dann hat die in meiner PK sehr, sehr wenig drin, während der Mann mit seinen 100% natürlich dort viel mehr kann einzahlen. Und wenn die Beziehung hat, bis über das Pensionsalter, ist das ja super und dann geht das alles auf. Aber wenn sie eben nicht hat, glaube ich, kommen nachher solche Themen, wo die Frauen nachher, also was schwierig wird für Frauen, oder wo zum Beispiel jetzt lange nicht im Erwerbsleben waren, oder sehr geringprozentig. Und darum ist zum Beispiel so ein Modell auch für eine Frau, glaube ich, einfach auch ist eine Art ein Risiko, das sich ein bisschen minimiert, oder? Weil sie einfach höherprozentig im Erwerbsleben bleiben und sich wirklich so auch die Vorsorge ein bisschen abdecken und ja, und eben, auch für Schlusszeichen so vorsorgen, sage ich jetzt mal.
Ja, das sehe ich auch so. Also auf jeden Fall rein jetzt finanziell und von der Vorsorgeseite her ist es sicher besser Teilzeit als gar nicht zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall so. Meine Frage wäre aber noch, habt denn ihr euch beraten lassen oder habt ihr jetzt das einfach so ein bisschen ja, so aus dem Bauch raus so entschieden? Weil man weiss eben auch aus Studien, oder, dass viele sich gegen ein Teilzeitmodell entscheiden, was einfach grundsätzlich einfach einmal Angst haben, dass es nicht aufgeht, unter dem Strich. Ja, für ein Schlusszeichen. Aber ganz konkret geht man ja dann gleich nicht über die Bücher, weil das macht man einfach nicht gern. Da zähle ich mich auch dazu. Oder ich gehe wirklich sehr ungern dann schauen, ja, wie sieht jetzt meine Vorsorge aus? Wo haben wir vielleicht irgendwo eine Lücke? Wo müssen wir vielleicht irgendwo eine Risikoabdeckung machen? Und wir haben das aber gemacht, auch als Paar und gerade auch im Zusammenhang, weil wir ja auch ein Haus gekauft haben. Das hat sich wie aufgedrängt. Aber sonst hätte ich das einfach aus dem Bauch wie entschieden. Wie sind ihr da vorgegangen?
Wir sind beide keine, nicht so Sicherheitsmenschen. Also wir brauchen das nicht so. Und haben dementsprechend wirklich aus dem Bauch heraus entschieden. Also wir haben wirklich gesagt, wir wollen das so, wir machen das so. Und was wir natürlich haben gemacht, ist, wir haben natürlich unser Einkommen angeschaut, was das heisst denn, was wir würden verdienen und wie wir das mit der Fremdbetreuung können berappen bis es Ende Monat übrig bleibt. Also ich denke, das ist so ein bisschen das Minimum, was man schon muss, also das Budget machen, sich wirklich überlegen, ja, reicht es denn überhaupt mit allen Ausgaben, mit dem, was man verdient, mit dem Teilzeiteinkommen. Was wir jetzt nicht haben gemacht, ist uns eben punkto Risikoabdeckung oder punkto Vorsorge beraten. Das haben wir jetzt nicht gemacht, so weit sind wir nicht gegangen. Wir haben beide gesagt, das stimmt so für uns und darum machen wir es. Aber eben, ich glaube, so als, ja, als Minimum muss man sich ein Budget schon machen und sich gut überlegen, eben, reicht es denn auch und wie kann man überhaupt, wie gestaltet man den Haushalt oder mit zwei Teilzeiteinkommen, wie sieht es nachher am Schluss Ende Monat bruttomässig aus? Auch? Aber ich glaube, also, auch wenn man zweifelt zum Beispiel an einem Teilzeitmodell, ich finde, es lohnt sich wirklich mega, dann so eine Beratung mal zu machen, um einfach auch mal zu schauen, wie sehen denn die blutigen Zahlen am Schluss aus? Und ich glaube, der eine oder der andere wäre wahrscheinlich recht überrascht, wie es doch recht positiv kann aussehen kann. Gerade sage ich jetzt mal, wenn beide Elternteile, sage ich jetzt mal, der Mann und die Frau, halt beide zu einem höheren Prozentsatz auch im Erwerbsleben bleiben. Also ich sage jetzt mal 50% und drüber, oder? Also dann denke ich, lohnt es sich einfach, das mal anzuschauen, was der Unterschied wäre zu einem, der jetzt irgendwie 100% schafft und sie klassischerweise von dem einen niedrigeren Prozentsatz im Erwerbsleben ist. Spielen natürlich noch ganz viele Faktoren auch noch eine Rolle, ist mir völlig klar. Ich tue es jetzt sehr vereinfachen. Ist natürlich auch noch wichtig, was für eine Ausbildung das man hat und was für einen Job das man hat und so weiter. Aber ja, das würde den Rahmen sprengen, glaube ich.
Mhm. Was sagst du zur Kritik, dass eben so Teilzeitmodelle, gerade von beiden Seiten her, von Mann und Frau, eben nur dann funktionieren, wenn man ja gut verdient? Du hast es vorher ein bisschen angetönt. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, oder? In was für einer Funktion man unterwegs ist und ja, wie dann das Teilzeitpensum dann auch finanziell aussieht. Und man hört halt gleich häufig, ja gut, das können wir uns einfach nicht leisten. Wir können nicht beide 50-50 oder 60-70, spielt nicht so eine Rolle, aber wir können nicht beide reduzieren, weil es langt einfach nicht.
Ich glaube, man muss es wie aus verschiedenen Gesichtspunkten anschauen. Ich meine, Teilzeit schaffen per se ist ja schon ein Wohlstandsphänomen, oder? Also ich glaube, das muss man sich schon bewusst sein. Also ich glaube, die Schweiz ist nach Holland auf Platz 2, was Teilzeitprozent an Teilzeitschaffenden im Land angeht. Und ich glaube, schon Teilzeitschaffen per se ist wirklich so ein bisschen ein Wohlstandsphänomen, das sich einfach reiche Länder leisten können. Von dem her, glaube ich, ist es generell so, dass Teilzeitschaffen sicher etwas ist, was sich jetzt der Mittelstand und vielleicht oberhalb vom Mittelstand kann leisten, wo das Privileg auch hat. Wo wahrscheinlich, ja, sage jetzt mal, was ganz viele Familien in der Schweiz gibt, wo einfach sagen, hey, wir müssen beide hochprozentig arbeiten, dass wir überhaupt überleben können. Also, da meine ich jetzt 80% und drüber, oder? Und da rede ich von beiden, da rede ich von Frau und Mann, wo beide einfach müssen diesen Prozentsatz im Erwerbsleben bleiben, damit überhaupt genug Einkommen reinkommt, um eben den Alltag können prestieren. Und dann gibt's tatsächlich die so ein bisschen, ich sage jetzt mal, also ich zähle mich dort oder uns auch dazu, die Privilegierteren, die sicher die Möglichkeit auch haben, mit diesen Prozent im Erwerbsleben ein bisschen zu jonglieren, die vielleicht auch noch ein bisschen Handlungsspielraum haben. Aber dort nachher, glaube ich, spielt es nicht so eine Rolle, ob man jetzt sagt, ja, der Mann schafft eben herkömmlich 100%, sie 30 oder 40, gibt zusammen 140%, oder ob man sagt, du 70 und ich 70, also Mann 70, Frau 70, zusammen auch 140, dann ist am Schluss eigentlich das Bruttoeinkommen sollte. Kommt dann auch wieder darauf an, was für einen Ausbildungsstand das beide haben, das ist klar, aber es sollte ja nachher eigentlich aufs Gleiche rauskommen, weil es beide mal 140% sind. Eben, dass es in der Praxis leider nicht immer so ist, weil halt einfach der Mann wirklich tendenziell einfach mehr verdient, wenn man mit seinen 100% mehr verdient und darum ein Bruttoeinkommen von einem 100%er und zum Beispiel 30 oder 40% ein bisschen höher ist als von 72%. Ja, das schlägt leider kein Geiss weg, aber da hoffe ich, dass sich eben unsere Strukturen mal wirklich so, ein bisschen so verwandeln, dass es am Schluss eigentlich keine Rolle spielen sollte, ob du 70 oder 100 schaffst in der gleichen Funktion, was du dann verdienst.
Also letztendlich muss es ja jede Familie selber anschauen. Jede Situation ist ja anders. Jedes Einkommensverhältnis ist anders. Du hast es eingangs auch gesagt, wichtig ist, dass man einmal ein Budget macht, dass man darüber redet, dass man die Zahlen auf den Tisch legt. Man muss nicht unbedingt in eine Beratung gehen deswegen. Das finde ich also auch. Aber ich glaube wirklich, man muss es individuell anschauen. Und was wir jetzt da ein bisschen wenig angesprochen haben, weil ihr habt euch ja dagegen entschieden, gegen Fremdbetreuung. Aber es ist eben manchmal auch ein Trugschluss, beide hochprozentig zu arbeiten und dafür Kinder in eine Fremdbetreuung geben. Und unterm Strich rechnet sich das zum Teil genauso wenig, wie wenn man eben vielleicht weniger würde arbeiten und dafür Kinder nicht in die Fremdbetreuung. Also das sind ganz viele Möglichkeiten, wo man einfach, man muss wirklich heransitzen mit einem Blatt Papier und das einfach einmal durchspielen, weil es macht enorm viel aus, oder? Ob auch Fremdbetreuungskosten dazukommen, oder?
Genau, also vielleicht noch schnell zum Korrigieren. Wir haben uns nicht dagegen entschieden. Wir haben, also unsere Kinder gehen in die Kita. Sie gehen 2 Tage in die Kita. Und, also wir haben die Rechnung auch gemacht, oder? Die gehört dazu. Das ist genauso, wie du sagst, das habe ich auch so erfahren und erfahren noch heute, oder? Also es ist wirklich so ein bisschen, je mehr man geht arbeiten, je höher ist das Einkommen, je weniger Subventionen hat man, je mehr zahlt man für Kita-Plätze und am Schluss geht es nicht mehr auf, oder? Also dort, wie du sagst, oder, ist manchmal sogar zum Beispiel eine Excel-Tabelle recht hilfreich, um sich wirklich auszurechnen, was bedeutet welches Modell und wie kann ich wo schieben, ja, dass es am Schluss nachher finanziell aufgeht.
Okay, gut. Jetzt apropos Excel-Tabelle, fällt mir gerade so ein, gibt es denn bei diesem Modell, oder wir reden ja immer noch über die Herausforderungen, gibt es in diesem Modell auch Organisations- und Abstimmungsaufwand, wo wir schon fast über eine Excel-Tabelle müssten lösen? Gibt es da Konfliktpotenzial eben auch in Sachen Abstimmung?
Ja, riesig. Also ich glaube, das ist, wenn mich jemand fragt, was ist der Nachteil an diesem Modell, dann ist es ganz klar der. Obwohl ich das nicht als Nachteil sehe, sondern als Herausforderung, aber es ist sicher, es ist ein Mehraufwand, ganz klar. Also der Koordinationsaufwand ist exorbitant bei uns, wirklich. Also eben darum, wir führen fast Excel-Tabellen. Also wer wenn geht holen und wer wenn welches Meeting hat, das jetzt wichtig ist, weil man dann unbedingt muss präsent sein und nicht kann früher gehen, irgendjemand vor Kita holen oder wenn irgendetwas wäre. Und das braucht schon recht viel Aufwand, also im Sinne von wirklich viel Kommunikation haben. Wir müssen wirklich, also wir müssen sehr viel miteinander reden, viel miteinander organisieren. Wir haben wirklich auch einen Kalender, wo wir die Sachen eintragen. Und ja, das ist, und das gibt auch Konflikte im Sinne von, ja, welches Meeting ist jetzt wichtiger? Also, ja, wenn ein Kind mal krank ist, oder, dann ist bei uns nicht klar, wer daheim bleibt, sondern dann schauen wir, wenn hast du ein Meeting, wenn habe ich ein Meeting, und dann wird, ja, aber meins ist wichtig, ja, aber meins ist auch wichtig. Und nachher, ja, und dann wird verhandelt, oder, und dann suchen wir so eine Lösung, und das braucht ein bisschen mehr, sag jetzt mal, Aufwand als bei jemandem oder bei einem Paar, wo einfach klar ist, wer die Verantwortung für was hat.
Genau. Trotzdem, dass man so viel mehr muss reden, sehe ich ja da genau auch einen Vorteil. Man bleibt immerhin im Gespräch. Also, ich finde das ehrlich gesagt auch eine ganz gute Sache. Es ist zwar herausfordernd, es bringt Konfliktpotenzial mit sich, aber man ist wie gezwungen, oder im Gespräch zu bleiben miteinander. Jetzt haben wir ganz vieles jetzt betrachtet, wo eben herausfordernd ist, was ein schwierig ist, und gleich habt ihr euch ganz fest für das Modell entschieden und ihr seid überzogen, darum sind wir ja da am Diskutieren. Was sind denn aus deiner Sicht wirklich die absoluten Vorteile oder all die guten Seiten an dieser Sache?
Einer ist zum Beispiel, das habe ich vorhin gedacht, wo du Was du das gesagt hast mit dem Zusammenkommunizieren, dass du das eigentlich eine gute Sache findest. Ich nämlich auch, weil ich glaube, also mit diesem Modell, ich fühle mich auf Augenhöhe. Also ich habe das Gefühl, wir sind als Paar auf Augenhöhe. Ich erlebe es so, dass wir, weil wir wissen beide, wie es ist im Job, wir wissen beide, wie es ist, wenn man den Kaffee mal warm geniessen kann, wenn man ihn dann trinken kann, wenn man ihn will. Dass man im Job durchaus wirklich wieder so ein bisschen Selbstbestimmung erlebt. Wir wissen aber auch beide, wie es ist, wenn man eben einen Tag daheim mit den Kindern hat und man einfach am Abend manchmal total fix und fertig ist, weil man einfach so viele kontroverse Gefühle auch hat erlebt, und es einfach auch streng ist. Und ich finde das mega wertvoll, dass wir wirklich wissen, von was dass wir reden, dass wir auch beide uns Sorgen machen, wenn irgendetwas mal nicht so läuft, wie es sollte, vielleicht mit den Kindern. Dass wir beide am Abend vielleicht mal googeln, ob es dann jetzt einen Erziehungsratgeber oder ein Jesper Juhl uns ratet bei dieser und dieser Situation. Dass wir wie beide eine Gesprächsgrundlage haben, oder? Und das empfinde ich als enorm wertvoll. Und einfach auch die Tatsache, dass wir wie beide im Erwerbsleben noch drinnen sind und beide auch einfach die Wichtigkeit von Arbeit können nachvollziehen beieinander, oder? Dass wir irgendwie einander verstehen, dass für uns Arbeit wichtig ist, dass es wichtig ist, sich selber zu verwirklichen, dass das ein wichtiger Teil ist von uns. Und dass wir auch das Gefühl haben, oder ich finde es auch wirklich sehr wertvoll, dass wir beide auch im Haushalt all die Sachen machen, die halt anfallen, oder? Also die Sachen, die mühsam sind, die sich wiederholen, dass wir dort beide das Verständnis füreinander entwickelt haben und auch haben, was das heisst, also wie mühsam das manchmal ist oder auch wie freudig das manchmal auch sein kann. Also es hat ja immer alle Seiten, oder?
Mhm. Apropos Haushalten, du hast mir jetzt da gerade einen Steilpass geliefert, Andrea. Wie sieht es denn nach der Arbeitszeit aus, eben im Haushalt? Sind da wirklich auch 50-50 unterwegs oder gibt es da vielleicht gleich so klassische Aufgabenverteilungen, die sich dann gleich einschleichen, Mann, Frau? Wie sieht das bei euch aus?
Ich glaube, bei uns, wir haben viele Sachen, wo wir sehr untypisch, also untypisch Mann-Frau Anführungs- und Schlusszeichen unterwegs sind. Also zum Beispiel der Kleine, der ist jetzt anderthalb, der ist total Papi fixiert. Also der ist wirklich, der ist der Papi. Der Papi ist alles und muss da sein. Und da bin ich nicht mehr so angemeldet. Es gibt aber auch, oder zum Beispiel genau aufräumen, ist auch so etwas. Also er ist zum Beispiel der, der viel lieber eine aufgeräumte Wohnung hat, oder was ihm viel wichtiger ist, dass Sachen geordnet sind als mir. Und das erachte ich so ein bisschen als untypisch. Man kann es jetzt auch sehr herkömmlich untypisch. Wir haben aber auch Sachen, die wiederum sehr typisch verlaufen. Also zum Beispiel so der Mental Load, der trägt zum Beispiel eher ein. Also so ein bisschen an Termine denken, zum Osteopath gehen mit den Kindern oder das Geschenk organisieren für den Kindergeburtstag, das mache klar ich. Also, ich tue es delegieren, aber daran denken, das mache ich. Und so sind wir auch, also so haben auch wir unsere klassischen, sag jetzt mal, Aufgaben im Alltag, aber wir haben auch wirklich durch unsere Aufteilung halt wirklich auch viele Sachen, die eher untypisch sind, sag jetzt mal, fürs Geschlecht.
Ich finde das ganz spannend, wie du das erzählst. Auf der einen Seite ist euch ganz vieles schon super gut gelungen, oder? Mit dieser Aufteilung. Und gleich sind ein paar Themen, die ich sehr spannend finde, wie der Mental Load, wo bei der Frau am Schluss hängen bleibt. Das habt ihr auch noch nicht ganz so dort hingebracht, wo ihr wahrscheinlich möchtet, oder zumindest du. Und das wäre für sich allein ein separates Thema, weil das ist wirklich sehr spannend, woher kommt das, oder? Aber das würde jetzt da wirklich den Rahmen sprengen. Du hast uns einen wunderbaren Überblick gegeben, wie ihr in das Abenteuer gestartet sind, was für Überlegungen ihr gemacht habt, wie ihr beim Arbeitgeber vorgegangen sind, wie ihr das auch im täglichen Leben lebt, und zwar eben nicht nur quasi von 8 bis 5, sondern dann auch im Haushalt. Jetzt frage ich mich eben gleich, wieso glaubst du, ist das Familienmodell aber am Schluss gleich nicht ganz so verbreitet? Weil es tönt eigentlich alles logisch, es tönt machbar, es tönt so, dass es unter dem Strich, nebst vielen Herausforderungen, eigentlich viel mehr positive Aspekte hat, auch in Bezug auf die Vorbildfunktion, die man ja den eigenen Kind ja mitgibt, oder mit dieser Rollenverteilung. Und wieso ist es aber gleich noch nicht so verbreitet? Wo siehst du da den wichtigsten Punkt? Weil das gäbe vielleicht dann auch einen Hinweis, wo man ansetzen kann.
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich frage mich das so viel. was ich erlebe, ich kann einfach so ein bisschen sagen, was ich erlebe in meinem Umfeld, warum es oft nicht zustande kommt. Und das ist wirklich so ein Punkt, wo, ja, wo mir jetzt in diesem Gespräch noch ein Anliegen ist, um das so ein bisschen rauszugeben. Ich erlebe wirklich oft, dass Paar sich zwar entscheiden, ein Kind zu bekommen, so sehr, also die Auseinandersetzung findet sehr, sehr bewusst statt. Aber nachher wieder Austausch zwischen Mann und Frau heisst im Sinn von, also wie will ich das denn? Wie will ich sage jetzt mal gerade als Frau vor allem, wie möchte ich nachher leben? Also wie möchte ich das Familienleben gestalten? Was für eine Rolle möchte ich haben? Wie wichtig ist mir der Beruf? Und wie wichtig ist es mir aber auch, dass mein Mann präsent ist, oder? Das ist ja, also ich finde, das ist ein Anspruch, den man durchaus haben. Das findet einfach wie nicht statt. Und dann kommt das Kind auf die Welt und der Mann ist vielleicht vorher 120% in seinem Berufsleben integriert. Sie vielleicht auch. Aber dann kommt das Kind und dann ist sie mal mindestens 4,5 Monate im Mutterschaftsurlaub. Hat eine totale Identitätsveränderung, oder? Ich meine, das Kind bekommt, macht etwas mit einem. Ist 4,5 Monate einfach daheim und für ihn geht eigentlich sein Leben weiter. Und ich behaupte, oft ist es so ein Mechanismus so, oder also ein Automatismus, eher nicht ein Mechanismus, sondern ein Automatismus, wo einfach die Frau wie ein bisschen reinrutscht, dass sie dann halt Teilzeit wieder arbeiten, weil es ergibt sich ja auch so ein bisschen so meistens, oder? Und er bleibt seine 120% engagiert, und ich tue es jetzt ein bisschen überzeichnet formulieren, gell? Aber oft kommt es so ein bisschen so raus, dass dann die Frau Teilzeit geht arbeiten nach einer Zeit wieder und ist dann, hat wie die doppelte Belastung, oder, von Teilzeit und Familie, ist oft auch noch am Wochenende daheim mit dem Kind oder mit dem Kind, weil er muss ja seine E-Mails noch checken oder sonst noch Sachen erledigen, weil er eine anspruchsvolle Position hat. Und irgendwann kommt so ein bisschen der Frust, weil sie so wie merkt, hey, so habe ich mir das im Fall nicht vorgestellt. Also, ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, dass ich da jetzt die ganze Zeit allein bin mit diesen Kindern. Und er aber auch, weil er findet ja, also so habe ich mir das auch nicht vorgestellt, weil jetzt hocke ich da in meinem Job und gebe, also, bin total gestresst, weil ich nichts gerecht werde, oder? Also, wie, ja, meiner Familie werde ich nicht gerecht, aber im Job auch nicht. Und mir kommt wie daraus raus. Weil man wie, vielleicht die Ressourcen fehlen auch, ist ja klar, oder in den ersten zwei Jahren, wo man Kind hat, ist einfach so viel los und ist man so sich am Neufinden, dass vielleicht auch die Ressourcen für einen Neustart oder einen Neuanfang fehlen. Vielleicht auch die Ideen, wie man es könnte umsetzen und manchmal tatsächlich auch die Möglichkeiten. Also, das ist sicher auch so. Und darum ist wirklich, ja, so ein bisschen meine Empfehlung wirklich, es ist so wichtig, gerade als Frau, bevor man das Kind bekommt, herzuhocken mit dem Partner. Das ist sehr unromantisch, das ist so, aber wirklich konkret darüber reden, hey, wie möchte ich es gerne haben? Und wie fest, also wirklich auch den Wunsch äußern, wenn man ihn hat, gell, für die, die ihn haben. Also man muss überhaupt nicht für alle so sein, aber dass man wirklich dort auch, sag jetzt der Mann, in die Verantwortung nimmt und sagt, hey, look, du entscheidest dich mit mir, eine Familie zu gründen. Du musst auch bereit sein, einen Teil vielleicht von deiner Karriere für einen Moment zu opfern. Und das heisst, du musst dir wirklich auch überlegen, was für Optionen hast du zum Reduzieren, wenn er das möchte und beide möchten natürlich. Und dass man sich das wirklich ganz konkret überlegt oder halt auch Optionen und Plan B überlegt und die ganz konkret auch festhaltet, dass man sich später noch mal daran erinnert. Das klingt alles so total protokollsitzungsmässig, aber ich finde, es lohnt sich enorm, weil ein paar hat man immer das Gefühl, man weiss so alles voneinander, aber nachher ja, landet man plötzlich in etwas, wo man eigentlich nicht zufrieden ist. Und das, ich finde das vorgeburtlich wirklich ganz wichtige Auseinandersetzung, die ich behaupte, die viele Paare eben nicht machen und darum wie die herkömmlichen Modelle zurückkehren, weil auch, und das ist doch in der letzten Punkt noch, unsere Strukturen halt auch so ausgelegt sind im Moment noch, oder? Das ist einfach auch nicht so, es bietet sich nicht einfach so an, Teilzeitfunktion jetzt als Mann in einer Karrierefunktion umzusetzen, sondern dann muss man im Moment, wahrscheinlich in den meisten Fällen, noch einen Schritt zurück machen. Also man muss irgendwo seine Karriere aufgeben für einen Moment. Und das ist ein Riesenschritt, das ist mir völlig bewusst. Und darum fände ich es auch schön, wenn es das einfach mehr gibt, weil ich glaube, dann müsste die Wirtschaft und die Politik auch, müsste andere Strukturen aufgleisen, um dem gerecht werden. Und ich glaube, dann wird es auch immer wie selbstverständlicher und machbarer.
Du hast wunderbar den Bogen wieder zugemacht zum Anfang. Ich wollte dich eigentlich jetzt auf den Schluss fragen, was empfiehlst du Paar vor der Familiengründung? Du hast es schon vorweggenommen und hast uns eigentlich am Anfang von unserem Gespräch wieder zurückgeführt. Eben die Auseinandersetzung, die vielleicht nicht ganz so sexy ist, aber wirklich heransitzen und von beiden Seiten die Bedürfnisse auf den Tisch legen und nur dann wird man wahrscheinlich das richtige Familienmodell finden. Und je mehr Paar, dass sie so würden machen, umso mehr könnte man wahrscheinlich dann auch die Strukturen anfangen durchbrechen. Weil, wie du sagst, die Strukturen, die sind einfach einmal so entstanden, die sind so aus der Zeit raus, aus all diesen verschiedenen Phasen, die ja die Familie in der eigenen Definition ja durchgemacht hat, über all die Jahre, die zurückliegen. Die haben sich einfach so ergeben und da drin quasi etwas Klassisches zu übernehmen, ist natürlich die einfachste Lösung. Und ihr seid jetzt also ein bisschen der schwierigere Weg gegangen, habt für euch aber jetzt etwas gefunden, das passt. Und damit habt ihr aber auch zum Teil jetzt auch die Arbeitgeber ein bisschen müssen zwingen, eben auch mitzuziehen. Und das ist eigentlich ein bisschen das, was ja du, glaub, willst, uns allen auf den Weg geben. Mit allem, was wir machen, können wir ja die Strukturen ja auch anpassen. Du hast jetzt aber auch ein paar Mal erwähnt, so Karriere für den Moment auf Eis legen, hast du ein paar Mal gesagt, so für den Moment. Darf ich auf den Schluss hinfragen, was habt ihr für Pläne diesbezüglich? Wo seht ihr euch beruflich in ein paar Jahren, wenn die Kinder ein bisschen älter sind? Werdet ihr das 50-50-Modell ja, vielleicht anpassen?
Ich glaube, wir haben beide nicht so, ich muss dazu sagen, wir sind beides nicht so Karrieremenschen im Sinne von, wir haben jetzt nicht beide die Ambition, wie soll ich sagen, beruflich noch viel, viel weiterzukommen. Was mir vor allem ich kann jetzt von mir vor allem reden, ich habe ganz sicher noch ganz viele Pläne in Sachen Weiterbildung. Also ich denke, ich werde 5 Jahre ganz sicher noch mal Weiterbildung gemacht haben. Dann vielleicht noch mal sogar ein anderes berufliches Standbein entwickelt haben. Das ist so ein bisschen mein Wunsch. Also ich habe noch ganz viele Pläne in Sachen berufliche Selbstverwirklichung und mein Mann in dem Sinn, ich glaube, er ist ganz happy in seinem Job, aber hat sonst auch noch Ideen, was er eben so ein bisschen neben dem Job noch machen könnte, was ihn glücklich machen würde. Und für uns ist wie klar, wenn wir können, dann werden wir in diesem 50-50-Modell bleiben, auf jeden Fall. Ich will aber nicht, also und darum, das ist auch wichtig, finde ich, dass man sich selber nicht Möglichkeiten nimmt, oder? Also wir sind beide auch offen, zum mal sagen, wenn es jetzt von meiner Seite mal bräuchte, dass ich halt mal 100% arbeiten müsste, weil es meine Weiterbildung zum Beispiel würde verlangen, oder weil ich jetzt den Job würde finden, wo ich sage, hey, das wäre jetzt so lässig, das muss ich unbedingt machen. Und er dann halt müsste reduzieren zu einem grossen Prozentsatz oder vielleicht sogar daheim bleiben und mit dann ein Zeitchen lang sehr, sag jetzt mal, unausgeglichen würde leben oder sehr herkömmlich, konventionell, dann wäre das auch okay. Also dann habe ich gleich das Gefühl, dass ich die Vorbildfunktion, die ich mir ja wünsche für meine Kinder, dass wir die leben, dass wir die gleich können leben. Also da bin ich auch offen. Aber so ganz grundsätzlich haben wir sicher vor, das Modell so beizubehalten, werden so ganz sicher so beizubehalten, ausser eben irgendwie, es braucht zu einem Grund, wir müssen es irgendwie verschieben. Und da sind wir auch offen, dass wir es dann so würden machen.
Okay. Andrea, vielen Dank, dass du uns den Einblick in euren Familienalltag gewährt hast mit dem 50-50-Modell. Ich hoffe, dass deine Erfahrungen anderen Eltern, die jetzt zuhören, bei der Wahl von einem passenden Familienmodell natürlich helfen. Und dir und deiner Familie wünsche ich weiterhin alles, alles Gute. Und für den Moment sage ich dir Tschüss, Andrea.
Danke vielmals, Rita, für den Austausch.
Merci vielmals. Über 90% der Eltern in der Schweiz wünschen sich ein Teilzeitpensum. Der Wunsch realisieren aber nur etwa 2/3. weil Familie und Beruf zu vereinbaren immer noch recht schwierig ist. Die meisten haben Angst oder Bedenken, dass sie mit einem Teilzeitpensum finanzielle Einbußen haben und auch Schwierigkeiten bei der Karriereplanung auftauchen könnten. In Sachen Familie und Arbeitsmodell hat sich, wie das Beispiel von Andrea gezeigt hat, in den letzten Jahren einiges zu tun. In welche Richtung der Wandel weitergeht, bleibt spannend und hängt letztlich vom Zusammenspiel zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ab. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einerseits den Link zum Interview, den ich mit Andrea führen durfte, und aber auch den Link zu einem spannenden Beitrag zum Thema Doing Family. Schaut unbedingt vorbei und lasst euch von den vielen Ansätzen inspirieren. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Danke fürs Zuhören. Tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.